Wir haben eine Situation, in der ständige Mitglieder des Sicherheitsrats offen Krieg führen. Und diese ständigen Mitglieder werden ein Dokument verabschieden, in dem ein hohes Lied auf die Charta der Vereinten Nationen und auf das Völkerrecht angestimmt wird.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 2 von Pott und die Welt.
In diesem Podcast der Zeitschrift Internationale Politik denken wir alle zwei Wochen gemeinsam über aktuelle Themen in der Außenpolitik nach.
Wir, das sind Martin Bialecki, Chefredakteur der IP.
Und Katharina Peetz, freie Journalistin. In jeder Episode laden wir einen Gast ein, mit dem wir außenpolitische Themen analysieren und in einen größeren Kontext einbetten.
Und dabei geht es immer auch um die Frage, was hat das alles mit unser aller Leben zu tun?
Genau, und unser heutiges Thema, das fühlt sich vielleicht für viele Menschen erstmal sehr weit weg und ziemlich abstrakt an. Wir sprechen nämlich über die Vereinten Nationen.
Dass sich das so ein bisschen abstrakt anfühlt, das liegt wohl auch daran, dass die UN einfach ein riesiger Tanker sind mit gewachsenen Strukturen. Manche würden vielleicht auch sagen mit dysfunktionalen Strukturen. Über eine Reform der UN wird deshalb schon lange immer mal wieder diskutiert und wir wollen heute genau darüber sprechen, wie die Zukunft der UN aussehen könnte und ob jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt für Reformen ist. Am 22. und 23. September findet nämlich der sogenannte Zukunftsgipfel in New York statt. Dafür kommen Staats- und Regierungschefs der Welt am UN-Hauptsitz zusammen unter dem Motto Multilaterale Lösungen für ein besseres Morgen. Soll auch ein sogenannter Zukunftspakt verabschiedet werden, in dem dann drängende internationale Fragen aufgegriffen und eben auch Reformen der UN vorangebracht werden sollen.
Im zweiten Teil dieser Folge schauen wir dann genauer auf die Rolle Deutschlands innerhalb der Vereinten Nationen und wir tun das alles zusammen mit Michael Bröning, dem Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in New York. Hallo, lieber Bröning.
Hallihallo.
Schön, dass Sie da sind. Sie haben schon vor 2 Jahren in einem Text für die IP geschrieben, dass die UN, Zitat, auf absehbare Zeit von Dysfunktionalität und einer immer größeren Kluft zwischen Rhetorik und Realpolitik geprägt sein werden. Was würden Sie jetzt 2 Jahre später sagen? Ist diese Dysfunktionalität noch größer geworden?
Absolut. Wir sehen ja, dass die Vereinten Nationen sich jetzt gerade vorbereiten auf den Zukunftsgipfel. Sie haben es ja gerade in der Anmoderation auch erklärt. Hier spottet man so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand darüber, dass das entweder der richtige Prozess zur falschen Zeit ist oder der falsche Prozess zur richtigen Zeit. Auf jeden Fall passen da manche Dinge nicht zusammen, denn wir erleben ja tatsächlich sozusagen im Stundentakt, wie Regeln des Völkerrechts, wie Regeln der multilateralen Zusammenarbeit aufgekündigt in Frage gestellt werden. Und deswegen ist schon die Frage, ob das jetzt der beste Zeitpunkt ist, diese Regeln ganz neu auszuhandeln, weil ja klar ist, dass momentan eben zu vielen Fragen einfach kein Konsens existiert.
Gibt es denn, Herr Bröning, sowas wie eine Jetzt-erst-recht-Mentalität vielleicht in New York? Sie haben gesagt, eigentlich sei der Zeitpunkt jetzt so suboptimal. Also, dass es so einen Reformprozess gibt, ist doch erstmal gut, oder?
Sicher. Also, ich nehme das so wahr, dass hier eine gewisse Nervosität herrscht. Ne? Also, die Straßen sind momentan noch frei. Wir sind jetzt eine gute Woche entfernt von dem Reformgipfel. Und ich meine, hier wird sozusagen in jedem Jahr ein großer Zirkus aufgeführt. Und in diesem Jahr wird es eben besonders massiv sein, weil eben nicht nur sozusagen die regelmäßige, alljährlich im September stattfindende High-Level-Week stattfindet, sondern eben auch dieser Reformgipfel, der eben dargestellt wird als also einmalige Chance innerhalb von einer Generation hier große Dinge zu bewegen. So. Auf den ersten Blick sieht es erstmal alles gut aus, denn wir erwarten wirklich also eine Fülle von Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Also es werden 150 Staats- und Regierungschefs erwartet, 190 Ministerinnen und Minister. Also das ist erstmal alles gut. Amerikaner vergleichen das natürlich gerne mit amerikanischem Sport und sprechen hier von einem Super Bowl der Diplomatie. Nur die Frage ist halt sozusagen, was wird dabei herauskommen? Und deswegen nehme ich auch eine gewisse Nervosität wahr. Es ist ein bisschen so, wie wenn man eine Party vorbereitet, das Buffet ist aufgebaut, also die Musik liegt bereit, aber man weiß halt nicht, die Gäste werden kommen, aber wird am Ende getanzt oder sitzen am Ende alle deprimiert in der Küche und machen lange Gesichter. Und wenn man realistisch ist, sind beides sozusagen mögliche Ergebnisse. Wir werden es erleben.
Sitzen deprimiert in der Küche. Woran krankt denn die UN derzeit am meisten? Es gibt ja eine Menge Probleme, die die Vereinten Nationen haben. Was sind die größten Probleme und warum sollte uns das Sorgen machen?
Also ich glaube, man muss da genau hinschauen. So, erstmal ist völlig klar, dass wir in der Zeit leben, die massive Erschütterung der Weltordnung erlebt. Stichwort Ukraine-Krieg, Gaza-Krieg und dann aber auch sozusagen Konflikte, die jetzt nicht in Deutschland im Tagesrhythmus die Headlines bestürmen. Ich sag mal Stichwort Sudan. Also es ist klar, dass hier Erschütterungen zu verzeichnen sind und es ist eben auch klar, dass die Vereinten Nationen bisher eben nicht in der Lage gewesen sind, hier maßgebliche diplomatische Durchbrüche zu erzielen. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat wiederholt zu Feuerpausen, Waffenruhen und so weiter aufgerufen. Ich glaube, Antonio Guterres warnt so im Wochentakt irgendwie davor, dass der Planet brennt. Und trotzdem ist ja klar, dass das sozusagen in die Wirklichkeit nicht stringent übersetzt wird. Das ist jetzt erstmal auch nicht fundamental neu, aber das ist eben eine Seite der Wirklichkeit, die erstmal postuliert werden muss. Die andere Seite ist eben aber auch, dass es nicht alles in einem absoluten Zusammenbruch befindlich ist. Also wenn man jetzt, ich vergleiche das auch gerne mit so einem Völkerbund, ja. Also schauen wir mal zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs zurück. Palais des Nations in Genf. Am 2. September 1939 wurden da die Türen zugesperrt und die Leute sind nach Hause gegangen und das war's. Und davon kann hier natürlich überhaupt nicht die Rede sein. Also ich bin ungefähr 400 Meter jetzt vom UN-Hauptquartier hier entfernt und es ist ein bisschen, also Vollgas im ersten Gang, ne? Also der Rhythmus der Veranstaltung ist massiv. Die Leute, die hier tätig sind, sind mit großem, mit riesem Engagement dabei. Und da gibt's jetzt auch keine Erschütterung, dass die jetzt alle irgendwie ja das Heft zuklappen und nach Hause gehen, sondern die Betriebsamkeit ist schon sehr eindrucksvoll. Nur die Frage ist halt, was ist die Wirkung?
Da spricht ja schon eine gewisse Begeisterung auch raus, ne? Also ein großes Commitment für die Vereinten Nationen, wenn man ihnen zuhört. Wie lange sind Sie in New York stationiert und was ist in dieser Zeit denn eigentlich besser geworden bei den Vereinten Nationen?
Also ich bin seit 2020 hier und es war eine schwierige Zeit herzukommen, weil wir natürlich unter Pandemiebedingungen hier arbeiten mussten und auch zivilgesellschaftliche Organisationen wie eben die Friedrich-Ebert-Stiftung über lange Zeit gar keinen Zugang zu den Gebäuden der Vereinten Nationen hatten. Wir mussten unsere Arbeit hier natürlich massiv umstricken. Gut, nun ist die Ebert-Stiftung wie andere deutsche politische Akteure der Zivilgesellschaft hier wirklich ein kleiner Fisch in einem sehr großen Teich. Man muss seine Ambitionen hier zurückstecken und schauen, wo man tatsächlich einen Beitrag leisten kann. Was besser geworden ist, ist, denke ich, das Glück im Unglück, dass im Zuge der Krisen eben zumal in Deutschland das Bewusstsein eher gewachsen zu sein scheint, denke ich, dass wir multilaterale Lösungen brauchen.
Ich muss trotzdem nochmal zu den Problemen zurückkommen. Da sind ja einige, ne? Diese Selbstfesselung des Sicherheitsrats in der aktuellen weltpolitischen Lage, massive Finanzprobleme, der Vorwurf, dass die Vereinten Nationen die Machtverhältnisse in der Welt gar nicht mehr angemessen repräsentierten, Reformunfähigkeit, Bürokratie etc. Und dann, Sie haben das Stichwort vorhin selber gesagt, auch noch der Gaza-Konflikt. Wie sehr liegt denn dieser Gaza-Konflikt zurzeit jetzt über allem drüber und wie sehr erschwert dieser Gaza-Konflikt auch die aktuellen Reformbemühungen?
Also der Gaza-Krieg ist hier natürlich total präsent. Er ist eben einer von zwei Konflikten, an denen gerade Vertreter des globalen Südens in New York meinen abzulesen, dass eben auch in Berlin, auch in Deutschland deutlich mit zweierlei Maß gemessen wird. Und das ist schon eine diplomatische Bürde, die da zu tragen ist. Und wenn man jetzt den Blick ein bisschen weitet und sich die Arbeit im Sekretariat anschaut, aber auch im Sicherheitsrat, dann ist die Stimmung da natürlich total vergiftet. Wir haben eine Situation, wo einerseits große Reformpläne geschmiedet werden und wo andererseits sich ständige Sicherheitsratsmitglieder mehr oder weniger unverhohlen mit atomarer Vernichtung drohen. Also dass man da jetzt sozusagen nicht am großen Rat die Silver Bullet sozusagen entwickelt und alles auf Kurs bringt, ist irgendwie klar. Ich habe mir mal die Zahlen angeschaut. Also bisher 2024 sind 52% der Resolutionen im UN-Sicherheitsrat einstimmig verabschiedet worden. Und das ist eine Zahl, die so niedrig ist wie noch nie. Schon im vergangenen Jahr waren es 70% und 2022 67%. Und wir haben natürlich auch einen ganz regelmäßigen Einsatz des Vetos. Und das zeigt halt einfach, dass das Vertrauen sehr stark erodiert ist und dass da geopolitische Zerwürfnisse in die Geschäftigkeit der normalen Abläufe sehr doll reinregiert.
Ich fand eben das Bild sehr schön von den Vorbereitungen für die Party und alle sind sehr aufgeregt. Deutschland hat ja diesen Zukunftsgipfel, der jetzt Mitte, Ende September in New York stattfindet, mit vorbereitet, zusammen mit Namibia. Man hat trotzdem so ein bisschen den Eindruck, dass der Zukunftsgipfel hier in der deutschen Öffentlichkeit, Sie haben jetzt gerade beschrieben, dass es vor Ort doch Interesse gibt, aber hier in der deutschen Öffentlichkeit ist das bisher kaum Thema gewesen. Man könnte sagen, die Party wird zwar vorbereitet, aber irgendwie kriegt das hier niemand mit oder keine Einladungen wurden verschickt. Wie erklären Sie sich das? Ist die UN für Menschen in Deutschland dann doch irgendwie zu weit weg?
Also ich würde sagen, das ist jetzt in New York auch gar nicht so furchtbar anders. Ne? Der UN-Reformgipfel ist weltberühmt in New York zwischen der 41. und der 48. Straße. Also und darüber hinaus schaut man hier mit großer Spannung natürlich auf die US-Wahlen. Also die Vorstellung, dass hier jetzt sozusagen in der amerikanischen Öffentlichkeit mitgefiebert wird, was hier Großes zu erwarten ist, geht vielleicht leider ein bisschen an der Wirklichkeit ebenfalls vorbei. Ich habe gestern gesehen, dass tatsächlich in an New Yorker Bushaltestellen jetzt Poster aufgehängt worden sind. Also eine treue Seele hat sich die Mühe gemacht, hier Poster anzubringen und darauf hinzuweisen, dass hier dieser Reformgipfel stattfindet. Ich fand das gut, aber das Interesse ist dann eben immer nur punktuell. Ich gehe davon aus, dass sich das ändern wird. Also wenn hier erstmal sozusagen die hochkarätigen Gäste einfliegen, dann wird die Party auch losgehen. Das ist jedes Jahr so. Und dann kann man das halt irgendwann auch nicht mehr ignorieren.
Wenn wir auf die Rolle Deutschlands jetzt bei diesem Gipfel, bei diesen Vorbereitungen nochmal genauer zu sprechen kommen, wie haben Sie die deutsche Bundesregierung denn da wahrgenommen in diesen Vorbereitungen?
Deutschland und Namibia haben da tatsächlich gute Dienste geleistet und mit großem Engagement und Pflichtbewusstsein versucht, ein sehr dickes Brett zu bohren. Also die Vorbereitung dieses Paktes ist nicht im Hauruck-Verfahren erfolgt. Dieser Reformgipfel hier ist das Resultat eines 3-4-jährigen Prozesses und Deutschland hat die Federführung mit Namibia gemeinsam übernommen und in einem sehr aufwendigen Prozess auch sichergestellt, dass beispielsweise hier zivilgesellschaftliche Stimmen einfließen konnten. In meiner Wahrnehmung wird das wahrgenommen und wird auch als Verdienst wahrgenommen, auf den man auch ein Stück weit stolz sein kann.
Das heißt, was verspricht man sich vielleicht auch? Mehr Sichtbarkeit, auch vielleicht mit Blick auf eine Repräsentanz im Sicherheitsrat?
Deutschland ist hier natürlich sichtbar. Also ich meine, Deutschland zahlt für den ganzen Spaß. Ne? Deutschland ist sozusagen je nach Zählung entweder der zweitgrößte oder der viertgrößte Zahler, je nachdem, ob man das gesamte UN-System oder jetzt das UN-Budget in den Blick nimmt. Und natürlich spielt die Bundesregierung hier eine politische Rolle. Gut, wir sind nicht im Sicherheitsrat vertreten, also nicht dauerhaft als Veto-Spieler, aber kandidieren ja auch immer wieder mal, nehmen deswegen hier eine wichtige Rolle ein. Und das wird wahrgenommen und auch geschätzt. So, die Diskussion nach einem ständigen Sicherheitsratssitz für Deutschland ist natürlich dann nochmal eine ganz andere. Also seit 2005 spätestens gibt es ja da sozusagen die auch formale Forderung der Bundesrepublik, dass der finanziellen und der politischen Rolle, die Deutschland spielt, eben auch Rechnung getragen wird, indem Deutschland einen ständigen Sicherheitsratssitz erhält. Da gibt es einen Plan in Zusammenarbeit mit Indien, Brasilien und Japan, die Forderung, dann 6 neue Sitze einzuführen. Aber ich meine, wenn man hier mit UN-Watchern spricht, die sich nun wirklich über Jahrzehnte mit Sicherheitsratsreform beschäftigen, dann sagen die einem gerne, hey, I want my life back. Ja, ich will die Lebenszeit, die ich auf diese Debatten gerne verwendet habe, gerne zurückbekommen, weil so absehbar ist, dass da unwahrscheinlich ist, dass sich irgendetwas tut. Auch jetzt im Pact for the Future wird natürlich sozusagen eine Reform des Sicherheitsrats in Aussicht gestellt. Aber es ist halt nicht sehr realistisch, weil natürlich die aktuellen Sicherheitsratsmitglieder dem zustimmen müssen und davon ist eben nicht auszugehen. Und vielleicht noch ein Satz zur allgemeinen politischen Einordnung. Meine persönliche Auffassung ist da eben auch, dass man sich schon sehr genau überlegen muss, was man als Bundesrepublik Deutschland da eben jetzt auch fordert. Ich meine, wir sagen in der UN-Reformdiskussion gerne, Leute, die Institutionen spiegeln nicht die Wirklichkeit wider, sie spiegeln die Welt nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wider. Wenn man ehrlich ist, wenn Deutschland jetzt Sicherheitsratsmitglied würde, dann würde das nicht die Situation am Ende des Zweiten Weltkriegs widerspiegeln, sondern die Situation vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Also ich meine, da muss man realistisch sein und auch verstehen, dass manche Forderungen mittlerweile wirklich sehr aus der Zeit gefallen sind.
Da geht es dann vielleicht auch eher darum, ein besseres Gleichgewicht zwischen globalen Norden, globalem Süden zu haben. Wenn wir nochmal auf diesen Zukunftspakt genauer gucken. Es gibt so ein paar große Themen, die da angesprochen werden, aber es ist auch auffallend, welche Themen nicht so explizit genannt werden. Sie haben eben mal kurz das Stichwort Klimawandel genannt. Was ist denn so Ihre Erwartung? Ein großer Durchbruch wird vermutlich nicht erwartet, aber vielleicht im Bereich von Nebenabkommen.
Das Dokument wird ja noch verhandelt. Wir kennen alle die Schlussversion auch nicht. Es ist jetzt die dritte Version des Dokumentes. Während wir jetzt sprechen, sind die diplomatischen Vertretungen, die ständigen Vertretungen dabei, sich tatsächlich über die einzelnen Sätze dieses Dokumentes zu beugen, denn es muss ja im Konsens dann angenommen werden. Was man erwarten kann, ist ein Dokument der Ambivalenz. Natürlich ist das jetzt auch nicht für jeden leicht verdaulich. Also wir haben eine Situation, in der ständige Mitglieder des Sicherheitsrats offen Krieg führen und diese ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates werden ein Dokument verabschieden, in dem ein hohes Lied auf die Charta und der Vereinten Nationen und auf das Völkerrecht angestimmt wird. Also das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen. Natürlich sind da Spannungen drin und natürlich sind da Ungereimtheiten drin, die auch schwer verdaulich sind. Aber das ist halt die Welt, in der wir leben.
Muss man die Vereinten Nationen sehr lieben, um noch an sie zu glauben? Ist das irgendwie so ein Platz für reine Idealisten geworden?
Muss man die Vereinten Nationen lieben? Ich denke, wir sollten nicht vergessen, dass sie, obwohl es natürlich nicht die magische Lösung für alle unsere Menschheitsprobleme sind, dass wir gut damit beraten sind, sie aktiv zu halten und am Laufen zu halten. Und ich glaube, dass das ja auch das ist, was wir erleben können. Ich meine, dieser Gipfel in diesen Tagen ist ja letztlich ein Zeichen, hallo, wir Vereinten Nationen sind übrigens auch noch da. Wir werden ein einzigartiges Treffen von der Weltpolitik haben. Und wo würde man diese Diskussionen sonst führen, wenn nicht in New York? Schauen wir auf die operative Ebene. Ich meine, wir haben aktuell 11 Peacekeeping Operations, die nach wie vor laufen, ja, von Zypern bis nach Südsudan und in den Sudan. Also es ist ja nicht so, als ob nichts passiert. Und wenn man genau hinschaut, ist es natürlich tatsächlich so, dass die UN dann sozusagen die Letzten sind, die dann noch restzuständig sind und eben an die Orte gehen, an die sonst keiner mehr geht. Und ich glaube, die Welt wäre sicherlich keine besseren, wenn wir diese Institution nicht mehr hätten. Und das sage ich nicht als sozusagen blauäugiger Enthusiast, der hier die Schwächen nicht erkennt. Die erkenne ich sehr wohl. Die erkennen eben auch viele Leute, die in diesem System tätig sind. Aber ich glaube, man muss da einfach genau hinschauen. Und es ist weder die Zeit, jetzt einen Schwanengesang anzustimmen, noch in sozusagen Triumphgeheul auszubrechen, sondern in der Mitte braucht man einen pragmatischen, klaren Blick auf das, was geleistet werden kann und das, was eben nicht geleistet werden kann.
Ein sehr nuanciertes, ein sehr balanciertes Schlusswort, lieber Herr Brüning. Bevor wir noch mal ganz kurz zurückgucken, sagen wir an der Stelle schon mal ganz, ganz herzlichen Dank an Sie. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für die Gelegenheit.
Wir wollen zum Schluss einer jeden Folge immer so ein bisschen zusammenfassen, was uns am meisten im Kopf geblieben ist. Und da nehme ich aus diesem Gespräch mit, dass ich sehr beeindruckt bin von dem hohen, hohen Aufwand, der betrieben wird, sowohl für die Veranstaltung selber als auch für diese ganzen Prozesse innerhalb der Vereinten Nationen und dass man trotzdem so wahnsinnig wenig davon sieht, davon mitbekommt. Ich frage mich dann, ob das ein Problem der Kommunikation ist, der Darstellung, weil das die Lage der Welt unbedingt eine funktionierende internationale, kräftige Organisation braucht. Das ist, glaube ich, ganz unbestritten. Ich fürchte aber, und das wäre mein letzter Satz, dass die Großmächte eben immer weniger interessiert sind an einer wirklich funktionierenden Vereinten Nation. Katharina, was sind denn deine wichtigsten Gedanken zu dieser Folge?
Also mir bleibt auf jeden Fall das Bild von den Partyvorbereitungen hängen. Das fand ich super und sehr anschaulich. Wie bei der Party ist es dann eben so ganz weiß man nicht, woran es am Ende hängt, ob es gut wird oder nicht. Ich finde vor allem das Schlagwort Ambivalenz, dass man das erwarten muss und dass das irgendwie dazugehört, dass das am Ende das Ergebnis sein wird. Und dass die UN natürlich nicht perfekt sind und dass man trotzdem ja ohne vermutlich schlechter dran wäre. Das war sie, die zweite Folge von Pott und die Welt. Wir haben gesprochen über die UN, die Zukunft der UN, mögliche Reformen und zwar mit Michael Brüning, dem Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in New York. In 2 Wochen gibt es eine neue Folge und wir freuen uns sehr, wenn Sie auch die hören. Ich bin Katharina Peetz.
Und ich, Martin Bielecki. Tschüss und bis zum nächsten Mal.